Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde History. Mit Steffi Orbach.
Ein Gottesstaat, in dem ein religiöser Führer das Sagen hat, in dem die Grundrechte nicht gelten, aber stattdessen die Scharia. Dass es das bei uns in Deutschland geben könnte, das ist nicht vorstellbar und von den allermeisten von uns auch sicherlich nicht gewollt. Aber in diesem Frühjahr, da sind in Hamburg Menschen auf die Straße gegangen, die genau das gefordert haben. Einen Gottesstaat hier bei uns in Deutschland. Und auch in anderen Städten in Deutschland wurden bei Demos Plakate gesehen, auf denen stand dann zum Beispiel »Kalifat ist die Lösung«. Das ist es sicherlich nicht. Trotzdem oder vielleicht sogar deshalb wollen wir uns dieses Thema mal genauer ansehen und klären, was ist das denn überhaupt genau, ein Kalifat, und was finden Menschen gut daran? Das machen wir in dieser Folge von Eine Stunde History. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir übers Kalifat sprechen, wollen wir noch hinweisen auf eine Veranstaltung. Wir kommen nämlich nach Berlin am 30.08.
Und zwar zum RBW Podcast Festival. Das findet ihr alles unter dem Begriff House of Podcasts. Wir werden dort reden über den Beginn des Zweiten Weltkriegs am 1. September 1939. Anmelden und Tickets besorgen könnt ihr euch unter www.houseofpodcasts.de.
Und wir freuen uns natürlich auf euch. So, jetzt wollen wir mal der Sache mit dem Kalifat auf den Grund gehen. Was ist denn überhaupt ein Kalifat?
Also Kalifat, das meint die Herrschaft eines Stellvertreters des Gesandten Gottes, also Mohammeds. Das stammt aus der Anfangszeit des Islam, der sich etwa ab 630 in der sogenannten islamischen Expansion ausgebreitet hat. Damals wurden arabische Stämme unterworfen, die sich eben dieser islamischen Welt entziehen wollten. Der erste Kalif, das war Abu Bakr, der unterwarf die ersten arabischen Stämme, und der zweite Kalif Omar begann dann mit dem Aufbau eines islamischen Weltreichs. Für die Stämme, die nun zum islamischen Reich gehörten, galt von da an die Scharia.
Dieser Kalif, was hatte der denn für eine Rolle?
Naja, er war, wie eben schon gesagt, der Stellvertreter Mohammeds, und damit war er natürlich unantastbar, und er leitete die muslimische Gemeinde über die Scharia, und damit wurden religiöse und moralische Prinzipien zum Landesrecht, und dieses galt in den eroberten Gebieten in Syrien ab 635, Palästina ab 638, Persien 642 und ebenfalls 642 in Ägypten, und in diesen Gebieten gab es Militärverwaltungen.
Wie weit hat sich das Kalifat denn dann noch verbreitet?
Unter Mohammed, also bis 632 auf der gesamten arabischen Halbinsel, also heute etwa zwischen dem Persischen Golf und dem Roten Meer, mit Saudi-Arabien, Oman, Jemen und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und es erfolgte dann die zweite Stufe der Expansion durch die vier recht geleiteten Kalifen bis 661. Das waren die ersten Kalifen nach Mohammed. Und diese Kalifen wurden von den Sunniten als rechtmäßige Nachfolger anerkannt. Und sie eroberten vor allem Persien, Ägypten, Syrien und Armenien. Und so kommen sozusagen das Gebiet um das Schwarze Meer in Kontakt mit dem Oströmischen Reich. Und dann kamen die Umayyaden bis 750. Und sie eroberten den Maghreb, Spanien, Afghanistan und Teile Indiens. Also die Kalifen hatten in rund 100 Jahren ein riesiges islamisches Weltreich zusammen.
Ja, da waren einige Länder und Gebiete dabei. Und hat sich denn die Idee des Kalifats dann gehalten oder ist sie wieder verschwunden?
Na, es hat sich zunächst gehalten mit dem Zentrum in Bagdad, mit dem Kalifen der Abbasiden. Im 8. und 9. Jahrhundert war Bagdad übrigens eine wissenschaftliche und kulturelle Hochburg. Es war eine prunkvoll ausgestattete Stadt und es erlebte dort das Kalifat seine Blütezeit, aber auch den Beginn des Niedergangs. Vermutlich jedenfalls durch eine ausufernde Bürokratie, das kennen wir ja auch heute. Und die damit verbundene Delegierung von Aufgaben an Staatsminister oder Wesire. Und diese Wesire waren hohe Regierungsbeamte innerhalb des Kalifats. Je mehr Wesire und Minister zu sagen hatten, desto geringer wurden Macht und Einfluss der Kalifen.
Dann sind im 8. Jahrhundert Truppen der Umayyaden nach Spanien gekommen. Sie haben das Emirat von Córdoba gegründet und sind dort bis zum Ende der Reconquista 1492 geblieben. Was war dieses Emirat?
Also eigentlich ist ein Emirat eine Provinz, angeführt von einem Prinzen, also Fürstentümer, könnte man sagen, wie wir das aus Europa eben auch kennen. Das Emirat von Córdoba unterstand dem Kalifen von Bagdad, aber eigentlich nur formal. In Bagdad ging 1258 die Herrschaft der Kalifen der Abbasiden zu Ende. Die Abbasiden gingen zurück auf den Onkel des Propheten Mohammed. Es ist kompliziert.
Absolut. Das war erstmal unser Rückblick auf das Thema Kalifat. Und im Juni 2014, da wurde wieder ein Kalifat in Mossul im Irak ausgerufen durch Abu Bakr al-Baghdadi. Und das Kalifat, das reichte über weite Teile des Iraks und Syriens. Und Mathis Jungblut, der holt uns diesen Tag jetzt noch einmal zurück.
وَإِنَّ إِخْوَانَكُمُ الْمُجَاهِدِينَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِنَصْرٍ وَفَتْحٍ وَمَكَّنَ لَهُمْ.
Es ist der 4. Juli 2014. Ein muslimischer Geistlicher steht auf einer kleinen Kanzel in der Al-Nuri-Moschee in Mossul, Irak. Er ist ganz in Schwarz gekleidet, sein langer Bart ist graumeliert. Er hält die Freitagspredigt, die Khutba. Es ist der erste Freitag im Ramadan. Dieser Mann ist Abu Bakr al-Baghdadi, Chef der Terrormiliz IS und seit knapp einer Woche selbsternannter Kalif. Es ist der erste und auch der einzige öffentliche Auftritt al-Baghdadis als IS-Anführer. Und es ist einer mit einer hohen Symbolkraft. Eine Woche vorher.
Die Dschihadisten vom Islamischen Staat im Irak und der Levante haben ihren Anführer Abu Bakr al-Baghdadi zum neuen Kalifen erklärt und in den von ihnen beherrschten Gebieten vom syrischen Aleppo bis zum irakischen Diyala ein Kalifat ausgerufen.
Im Gegensatz zur Predigt in der Al-Nuri-Moschee kommt die Ausrufung des Kalifats ziemlich unpathetisch daher. Es wird eine Audiobotschaft übers Internet verteilt. Nicht nur auf Arabisch, sondern auch auf Englisch, Russisch, Französisch und Deutsch. Daran wird schon klar, die Dschihadisten wollen ihre Macht ausweiten und nicht auf Teile des Iraks und Syriens beschränken. Doch wie ist ISIS, wie ist al-Baghdadi eigentlich so mächtig geworden?
Der Anfang.
Wie fast immer im Nahen Osten hängt alles mit allem zusammen. Und es ist ein bisschen Willkür, wann man Startpunkte setzt.
Der Anfang.
In den 90ern und den 2000ern bilden sich in Afghanistan, Pakistan und im Irak einige islamistische Gruppen. Die bekannteste ist wohl Al-Qaida, aber auch die Vorgängergruppe vom Islamischen Staat ist mit dabei. Die ist im Irak aktiv, zum Beispiel mit Selbstmordanschlägen. Sie heißt ISI, also Islamischer Staat im Irak. Das ist die Zeit nach dem amerikanischen Einmarsch. Saddam Hussein, Massenvernichtungswaffen, ihr wisst schon.
Der Aufstieg.
2010 kommt dann ein Mann an die Macht, den wir gerade schon gehört haben. Abu Bakr al-Baghdadi. Und mit ihm geht's erst richtig los. 2011 zieht al-Baghdadi mit seinen Kämpfern nach Syrien. Da ist gerade der Bürgerkrieg ausgebrochen. In Syrien formt er seine Terrorgruppe um und kämpft gegen Machthaber Assad. Ab 2013 löst al-Baghdadi seine Gruppe von Al-Qaida, benennt sie in ISIL um und wird immer eigenständiger. Sie erobert die Stadt Raqqa in Syrien, die zu einem wichtigen Stützpunkt wird.
Raqqa war das Symbol ihrer Kalifatsideologie.
Das ist die Journalistin Christine Hilberg, die vor dem Krieg lange in Syrien gelebt hat.
Diese schrecklichen Bilder, als der IS dort öffentlich Menschen verstümmelte und enthauptete. Sie stellten es als das Paradies auf Erden dar und riefen Muslime auf der ganzen Welt auf, sich dem Kalifat anzuschließen, um Neues zu schaffen.
Die Herrschaft.
Auch Hellberg erlebt, wie ISIL sich komplett von Al-Qaida abwendet und Anfang Juni 2014 einen Angriff auf die Stadt Mossul im Nordirak startet. Am 10. Juni ist die komplett unter ihrer Kontrolle. Mossul ist für die Terrorgruppe wichtig, weil sie mit den Ölraffinerien da Geld verdienen kann. Aber die Terroristen können ab sofort auch auf die Verwaltung der Stadt zurückgreifen und haben Einfluss auf die Schulen.
In den Schulen wählten sie kluge Kinder aus, um sie zu Anführern zu machen. Die weniger klugen bildeten sie zu Selbstmordattentätern aus.
Der Höhepunkt.
Was ISIL seit seiner Gründung von vielen anderen Terrorgruppen unterscheidet, jeder darf mitmachen. Ab Juli 2014 strömen immer mehr Ausländer nach Syrien, um sich dem IS anzuschließen, auch über 1000 Deutsche. Brutal gehen sie gegen ihre Gegner vor, gegen Jesiden, Schiiten, Ungläubige, egal ob Männer, Frauen oder Kinder. Die Terrorgruppe tritt nicht nur als Kampftruppe auf, sondern sie will auch regieren, braucht dafür Land und ein offizielles Oberhaupt.
Das Ende.
Und da sind wir dann wieder bei Abu Bakr al-Baghdadis Auftritt am 4. Juli 2014 in der Al-Nuri-Moschee in Mossul. Es ist eine Machtdemonstration und ein Wendepunkt in der brutalen Herrschaft des IS.
Und ich habe mit diesem Amt gebetet. Ich habe mit dieser Amt
Mathis Jungblut war das über die Ausrufung des Kalifats 2014. Und da fallen sehr viele unterschiedliche Begriffe, die wir jetzt nochmal im Einzelnen uns ansehen wollen. Mit Dr. Benan Said. Er war beim Hamburger Verfassungsschutz und ist jetzt bei der Hamburger Justizbehörde. Hallo Herr Said.
Guten Tag, grüße Sie.
Bitte definieren Sie doch nochmal in Ihren Worten, was ist ein islamischer Staat?
Ja, ein islamischer Staat lässt sich erstmal wie jeder andere Staat eigentlich auch nach den Kriterien der sogenannten Drei-Elemente-Lehre definieren, nämlich durch Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt. Aber eben in diesem speziellen Fall kommt noch hinzu, dass nicht nur diese bekannten Elemente des Völkerrechts zur Anwendung kommen und erfüllt sein müssen, sondern dass das Staatswesen islamisch geprägt sein muss. Das gilt zum einen für die Staatsführung, für die klassische islamische Rechtslehre, Ausdrücke wie Imam, Amir, Sultan oder eben auch Kalif festgelegt haben. Mhm. Und es gilt auch für die Rechtsprechung auf dem Staatsgebiet. Dort muss die sogenannte Scharia, also die islamische Normativität, umgesetzt werden.
Und wenn wir jetzt in dieser Begriffsfindung mal weitergehen, wir hatten ja gerade schon vom Kalif gesprochen, was ist genau denn ein Kalifat?
Die Antwort, was ein Kalifat ist, beinhaltet eigentlich zwei Ebenen. Auf der ersten Ebene kann man von einer historisch-technischen Beschreibung sprechen. Es gibt im Koran zwei Erwähnungen von Kalif als Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist beides mal in Bezug auf biblische Figuren, nämlich einmal auf Adam und auf König David. Und die politische Bedeutung im Koran finden wir eigentlich noch nicht. Die entsteht dann erst später, nämlich nach dem Tod von Mohammed als Führer der ersten islamischen Gemeinschaft, 632 nach Christus, entstand das erste Kalifat, das sogenannte Khilafatur Rashida, das rechtgeleitete Kalifat. Es folgten vier Kalifen und in dieser 25-jährigen Periode dehnte sich das Reich enorm aus, territorial gesehen. Und nach diesem Urkalifat wurden dann mehrere dynastische, teilweise über mehrere hundert Jahre bestehende große Kalifate geschaffen, voneinander abgelöst, bis hin zum Osmanischen Kalifat, das dann erst 1924 zum Ende kam. Auf der anderen Ebene ist aber das Kalifat auch eine Idee, eine Vision oder Verheißung, nämlich ein Fixpunkt im Denken der Muslime, der für eine Zeit steht, in der die Muslime territorial expandierten, religiös fromm und politisch lebten, wirtschaftlich und vor allem kulturell nicht vom Westen beeinflusst waren. Und insofern ist es eine Art Nostalgie, die da wieder anklingt, aber diese Nostalgie manifestiert sich auch in konkreten politischen Ideen der Neuzeit. Und das beweisen eben diverse islamistische Gruppen, die sich bis zum heutigen Tag für die Wiedererrichtung eines Kalifats einsetzen.
Vor 10 Jahren, im Sommer 2014, da rief ja Abu Bakr al-Baghdadi das Kalifat aus, das über weite Teile des Iraks und Syriens reichte. Das ist ja auch das Thema, mit dem wir uns in dieser ganzen Folge befassen. Er selbst bezeichnete sich als Befehlshaber der Gläubigen. Wie haben denn damals muslimische Gelehrte eigentlich das aufgenommen?
Die Ausrufung des Kalifats durch Abu Bakr al-Baghdadi und seine Anhänger führte unter muslimischen Gelehrten und Autoritäten zu erheblicher Unruhe und zu sehr offenen Gegenreden. Seinerzeit hatten 2014 mehr als 120 muslimische Gelehrte aus verschiedenen Ländern, sowohl arabische Länder, aber auch Indonesien, Singapur etc., einen offenen Brief verfasst und das Kalifat des IS deutlich abgelehnt und ihm jegliche Legitimität entzogen. Weiterhin haben sich auch islamische Prediger in muslimischen Staaten deutlich gegen das IS-Kalifat ausgesprochen und auch eine überwältigende Anzahl von muslimischen Gemeinden und Personen in den USA, in Europa, auch hier in Deutschland. Und die Kritik richtete sich einerseits gegen die Art und Weise, wie das Kalifat zustande gekommen war. Das wurde nämlich aus islamischer Sicht nicht als rechtmäßig gesehen. Und zum anderen natürlich richtete sich die Kritik auch gegen die verbrecherischen Gräueltaten des IS selbst, die außer unter Anhängern des IS keinen Zuspruch erfuhren. Das heißt, die Institution des Kalifats wurde von vielen muslimischen Gelehrten als missbraucht angesehen.
Hatte das denn irgendwelche Folgen, die Kritik?
Die Folge dieser Kritik war, dass die Sunniten sich gegenseitig darin bestärkten, dass niemand ein Kalifat dieser Art möchte und dass niemand das Kalifat in dieser Form gutheißen könne. Mhm. Es führte aber auch dazu, dass man sich doch noch einmal Gedanken dazu gemacht hatte, was man denn überhaupt möchte. Und da kamen auch Ideen auf, wie eine Art Gegenkalifat auszurufen. Also unter vielen Gelehrten herrscht eben die Meinung der sunnitischen Gelehrten, dass ein Kalifat durchaus notwendig und wünschenswert sei, dass ein solches Kalifat aber keineswegs mit dem verbrecherischen System des IS gleichzusetzen sei.
Sie hatten, wenn Sie gerade von diesen verbrecherischen Systemen sprechen, und Sie hatten das ja eben auch schon mal angesprochen, die unterschiedlichen islamistischen Gruppen. Es gibt Al-Qaida, es gibt den IS. Wie unterscheiden sich denn diese Gruppen voneinander? Gibt es die überhaupt noch alle? Man hört ja, bei uns in der westlichen Welt im Moment nicht mehr so wahnsinnig viel davon.
Ja, diese Gruppen gibt es, wenngleich sich, glaube ich, viele Forscher und Beobachter darüber streiten, ob gegebenenfalls der Zenit dieser Gruppen auch überschritten ist. Mhm. Man kann aber diese Gruppen, gerade auch Al-Qaida und IS, sowie andere dschihadistische und dschihad-befürwortende Gruppierungen durchaus voneinander unterscheiden. Wenn man einfach nur auf den Gegensatz zwischen Al-Qaida und IS guckt, wird das vielleicht am deutlichsten.
Ja.
Das einmal die Herkunft. Al-Qaida hatte vor allem Anhänger auf der arabischen Halbinsel aus Ägypten, teilweise Nordafrika. IS hat sich immer eher auf den Bereich Levante, also Syrien, Libanon, Palästina und Irak spezialisiert. Es gibt soziologische Unterschiede, was beispielsweise das Alter der Führung angeht. Die Al-Qaida-Führung wurde überwiegend Mitte der 1950er Jahre geboren und sozialisiert, also zu Zeiten des Kalten Krieges. Die IS-Führung ist deutlich jünger.
Mhm.
Die Al-Qaida-Führung stammt vorwiegend aus bürgerlichen Verhältnissen, die des IS eher aus kleinbürgerlichen bis sehr viel einfacheren Verhältnissen. Und ideologisch gesehen gibt es natürlich auch einen großen Unterschied. Während die Gedankenwelt der Al-Qaida-Kader vor allem durch die panislamische Gedanken der Muslimbruderschaft inspiriert war, andererseits aber auch vom religiös-puristischen Verständnis der Wahhabiten, war das bei IS etwas anderes. Der IS lehnte den einigen Gedanken zwischen Muslimen ab und begründete eine Art sunnitische Vorherrschaft, die sehr sektierisch ausfiel und sich sowohl gegen nicht-muslimische Minderheiten als auch gegen muslimische Minderheiten, insbesondere Schiiten, richtete. Und gerade das widersprach ja einerseits der Geschichte des islamischen Kalifats, das immer ein multiethnisches und multireligiöses Staatsvolk regierte. Und es widersprach auch den Ansichten Al-Qaidas, deren Führer sowohl Bin Laden als auch Zawahiri bereits Mitte der 2000er Jahre Zarqawis Ansatz der Gewalteskalation im Irak zwischen Sunniten und Schiiten öffentlich kritisierten. Und zuletzt betraf der ideologische Unterschied auch die Frage des Kalifats. Al-Qaida und andere Gruppen formulierten meist sehr klare politische Ziele, die sie umsetzen wollten, etwa den Rückzug amerikanischer Truppen aus bestimmten Gebieten oder die Absetzung bestimmter Regierungen. Das Kalifat war eher immer eine Vision für die Zukunft, aber nicht der Gegenwart. Insofern wollte der IS etwas umsetzen, auf das Al-Qaida oder andere Gruppierungen niemals überhaupt auf die Idee gekommen wären oder was sie jemals beansprucht hätten.
Herr Said, Sie haben ja lange beim Hamburger Verfassungsschutz gearbeitet, habe ich ja gesagt. Und jetzt gab es im Frühjahr in Hamburg eine Demonstration, die wir schon angesprochen hatten in diesem Podcast, bei dem nach einem Kalifat in Deutschland gerufen wurde sozusagen. Wie bewerten Sie das?
Ja, die Demonstration wurde ja meines Wissens von Anhängern durchgeführt, die der Bewegung Hizb ut-Tahrir und ähnlichen Organisationen nahestanden. So hat die Hizb ut-Tahrir und ähnliche Organisationen, die sich der Wiederrichtung des Kalifats verschrieben haben, die bestehen ja nicht nur in Hamburg und nicht nur in Deutschland seit langem. Das ist eine Organisation, die seit den 1950er Jahren Bestand hat und die international insbesondere in Ostasien Anhänger hat, aber auch im Westen, in Großbritannien beispielsweise, aber auch in Österreich, in Deutschland. Also es handelt sich erstmal nicht um ein neuartiges Phänomen, aber die Sensibilität der Medien und Politik gegenüber öffentlichen Aufrufen zum Kalifat, die ist tatsächlich gestiegen. Das Phänomen an sich ist aber nicht neu. Und wenn wir nochmal in die deutsche Vergangenheit gucken, dann sehen wir auch, dass es hier entsprechende Wellen gab. In den 1990er Jahren machte etwa der sogenannte Kalif von Köln, alias Jamaluddin Kaplan, von sich und seinen Anhängern reden.
Mhm.
Sein Sohn Metin folgte ihm dann ja 1995 und die Organisation zerfiel in einen Führungsstreit, der mit einem Mord am Widersacher von Kaplan endete. Damals erfuhr dieser Fall sehr viel Aufmerksamkeit, die dann aber auch wieder abebbte. Und die nächste Aufmerksamkeitswelle galt dann Al-Qaida nach dem 11. September 2001 und dann wiederum dem IS ab Juni 2014. Der Wunsch nach Wiederherstellung des Kalifats, der ist aber unter einigen Muslimen, wir sprechen da zum Glück noch über eine deutliche Minderheit, nie verschwunden und die Idee des Kalifats ist weiterhin wirkmächtig. Daher überraschen ja auch entsprechende Demonstrationen, bei denen Menschen sich zum Kalifat bekennen, Kenner der Szene eben nicht wirklich.
Dr. Behnam Said war das. Er hat 10 Jahre lang beim Hamburger Verfassungsschutz gearbeitet. Vielen Dank fürs Gespräch, Herr Said.
Ich danke Ihnen.
Matthias, ausgerufen wurde das Kalifat durch den IS, den Islamischen Staat. Was ist genau der Islamische Staat denn überhaupt?
Also wenn man bei Wikipedia nachschaut, dann steht da schlicht und ergreifend Terrororganisation.
Mhm.
Diese Organisation aber geht zurück auf die Idee eines großen arabisch-islamischen Staates. Und diese Idee gab es schon im Ersten Weltkrieg. Die Alliierten versprachen, ein arabisches Großreich auf dem Gebiet des Osmanischen Reiches zu gründen, falls Araber gegen das Osmanische Reich kämpfen würden. Das Osmanische Reich war Verbündeter Deutschland, also Gegner der Alliierten. Nach 1918 aber wurde daraus nichts. Stattdessen wurde das Gebiet unter Frankreich und England gemäß des Sykes-Picot-Abkommens von 1917 aufgeteilt.
Seit etwa 10 Jahren, da propagiert ja der IS auch einen eigenen Staat. Den gibt es natürlich nicht, aber den hätte der IS gerne. Wo wäre der denn genau?
Kerngebiet ist der Irak, Teile Syriens und der Libanon. Das ist auch so ungefähr jedenfalls jener Teil des ehemaligen Mesopotamien, der 1917 den Arabern von den Alliierten des Ersten Weltkrieges versprochen wurde. Darüber hinaus aber möchten sie auch noch den Maghreb, Nigeria, Afghanistan und Pakistan haben. Und das geht überall mit der Strategie des Umsturzes hin zu einem Kalifat. Vor allem in den sogenannten Kreuzzüglerstaaten. Das ist eine Anspielung auf die christlichen Kreuzfahrer des 11. bis 14. Jahrhunderts. Alle Staaten, die sich der Expansion des Kalifats entgegenstellen, sind mit der Drohung gemeint. Und sie sind potenzielle Ziele von Terroranschlägen.
Und über die Gefahr von islamistischen Terroranschlägen will ich jetzt reden mit Dr. Guido Steinberg. Er ist von der Stiftung Wissenschaft und Politik und Experte für dieses Thema. Hallo, Herr Steinberg.
Hallo, Frau Auerbach.
Herr Steinberg, täusche ich mich oder hat es in letzter Zeit weniger islamistischen Terror gegeben?
Ich glaube, dass Sie sich da ein wenig täuschen. Das gilt natürlich für die westliche Welt. Seit 2017 hat es nur noch wenige Anschläge gegeben, vor allem aber auch weniger aufsehenerregende Anschläge. Kleinere hat es durchaus gegeben. Wenn Sie allerdings auf die Kriegsgebiete, vor allem in der islamischen Welt schauen, auf Afghanistan, auf Somalia, auf Westafrika, dann täuscht dieser Eindruck.
Aber was den Westen angeht, hatte ich doch so ein bisschen recht.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Der Islamische Staat hat so etwa bis ins Jahr 2017 viele und teils sehr opferreiche Anschläge in Europa und in der westlichen Welt verübt, zuletzt in Manchester und Barcelona. Seitdem ist zwar die Zahl der Terrorplanungen nicht so sehr zurückgegangen, aber die erfolgreichen Anschläge, die gibt es seit 2017 nur noch selten.
Wie schätzen Sie das denn ein, Herr Steinberg? Wie groß ist die Gefahr in Deutschland im Moment durch islamistische Terrorgruppen?
Ja, die Gefahr durch islamistische Terrorgruppen, die ist in Deutschland wieder etwas größer geworden. Es hat in den letzten 1 bis 2 Jahren mehrere terroristische Planungen gegeben, so unter anderem Anschlagsplanungen für den Kölner Dom. Und verantwortlich dafür ist vor allem ein Ableger der Organisation Islamischer Staat in Afghanistan. Der nennt sich IS Khorasan, nach einer historischen Bezeichnung für Afghanistan und seine Umgebung. Und diese Organisation nun, die versucht virtuell Anhänger zu gewinnen in Europa, die in ihrem Auftrag Anschläge verüben. Diese Anschlagsplanungen sind allerdings in den letzten Jahren alle gescheitert, weil vor allem die USA diese virtuelle Kommunikation abgefangen haben und die Deutschen dann jeweils früh genug vorgewarnt waren.
Ist dieser IS-Ableger aus Afghanistan, von dem Sie gerade gesprochen haben, die einzige Gruppe, von der gerade Gefahr ausgeht für uns? Oder gibt es noch mehrere Terrorgruppen, vor denen wir uns fürchten müssen?
Ja, der Islamische Staat Khorasan ist sicherlich die größte Gefahr, weil er sich so ein wenig anschickt, eine Führungsposition im internationalen islamistischen Terrorismus einzunehmen. Insgesamt ist die Szene in den letzten Jahren sehr stark fragmentiert gewesen. Es hat nicht mehr die eine große dominierende Organisation gegeben, so wie den Islamischen Staat zwischen 2014 und 2019 oder auch Al-Qaida zwischen 1998 und 2005, 2006. Stattdessen gibt es viele kleinere Organisationen, von denen die meisten sich auf ihre Herkunftsregion beschränken. Die kämpfen also in Somalia oder auch in Nigeria oder in Westafrika und noch nicht in Europa. Allerdings befürchten viele Spezialisten, dass auch andere Organisationen, nicht nur der IS Khorasan, wieder erstarken könnten. Im letzten Jahr zeigt sich vor allem, dass der IS in seinem Herkunftsgebiet, nämlich im Irak und in Syrien, auch immer stärker wird. Und die große Gefahr in dieser Region ist vor allem, dass es dort noch Tausende, ja, insgesamt deutlich über 10.000 inhaftierte IS-Kämpfer gibt. Und wenn die Lage in Syrien sich weiter verschlechtert in den nächsten Monaten und Jahren, könnte es durchaus sein, dass einige von denen freikommen und dann die von Syrien ausgehende Gefahr auch für Europa wieder wächst.
Sie hatten ja eben beschrieben, dass die Behörden sich, ja, ich glaube, würde ich sagen, besser darauf eingestellt haben und aus den USA mehr Warnungen kommen. Würde das denn dann noch ausreichen, wenn das Szenario eintritt, von dem Sie gerade gesprochen haben?
Ja, das wissen wir nicht. Das ist insgesamt so, dass die deutschen Sicherheitsbehörden sehr, sehr stark von den USA abhängig sind. Es ist die schwierigste Aufgabe für einen Nachrichtendienst oder auch die Polizei überhaupt, die erste Information über eine Person zu bekommen, die sich möglicherweise mit dem Gedanken trägt, einen Anschlag zu verüben. Und diese Information können die Deutschen nicht gewinnen. Da sind sie vollkommen von den USA und ab und zu auch mal von anderen Partnern, wie zum Beispiel Israel, abhängig. Und die USA waren einmal für einige wenige Jahre nicht in der Lage, diese Informationen zu generieren. Das waren so die Jahre 2014 bis 2016. Die Folge war eine große Terrorwelle in ganz Europa, vor allem in Frankreich, in Belgien, in Großbritannien, ein bisschen in Spanien auch und in Deutschland. Und wenn viele Organisationen gleichzeitig sich entscheiden, wieder in Europa Anschläge zu verüben, dann wächst natürlich die Gefahr, dass die USA vielleicht nicht mehr in der Lage sind, all diese Informationen zu verarbeiten, all diese Informationen vorab zu generieren. Es wäre deshalb wahrscheinlich sinnvoll, dass auch die Europäer, vor allem die Deutschen, ihre Sicherheitsbehörden stärken.
Was versprechen sich islamistische Terroristen eigentlich von Anschlägen im Westen? Was wollen die damit erreichen?
Ja, Anschläge im Westen sind vor allem deshalb wichtig, weil damit Organisationen ihre überlegenen Fähigkeiten zeigen. Also Anschläge beispielsweise wie der 11. September, die führen dazu, dass zwei Dinge passieren. Islamistische Organisationen gewinnen damit neue Rekruten, weil sie sich als mächtig und effektiv erweisen. Und sie kommen an Geld. Die Finanzierung wird erleichtert, wenn Erfolg nachgewiesen werden kann. Und darum geht es letzten Endes. Es geht um Personal und um Geld, weil diese Organisationen in der Regel ja größere Ziele haben. Der Islamische Staat, der war der Meinung, dass er schon einen Staat darstellt. Er wollte diesen Staat im Irak und Syrien stärken. Er wollte letzten Endes das Kalifat ausbauen, mithilfe von Anschlägen in der ganzen Welt. Und er wollte damit seinen Anspruch auch auf eine Führungsrolle, zunächst einmal im internationalen Dschihadismus, dann aber auch unter Muslimen weltweit unterstützen.
Ist es auch ein Erfolg für eine Terrorgruppe, eine islamistische, wenn man sich bei einer Demo auf die Straße stellt und öffentlich in Deutschland ein Kalifat fordert, wie das zum Beispiel in Hamburg passiert ist im Frühjahr?
Ja, ich denke, dass die IS-Anhänger in Deutschland diese Demo schon mit einiger Sympathie betrachtet haben. Man muss allerdings darauf hinweisen, dass diese Demonstrationen nicht vom Islamischen Staat, auch nicht von Al-Qaida und nicht von anderen Dschihadisten organisiert war, sondern das waren vor allem Anhänger einer Organisation, die in Deutschland schon lange verboten ist, der Islamischen Befreiungspartei. Die will ein Kalifat. Zunächst allerdings mit friedlichen Mitteln. Das ist eine eher sektenartige Organisation, die in der Vergangenheit vor allem an Universitäten in Europa, aber auch im Libanon, vor allem unter Palästinensern stark war. Letzten Endes ist das ein Randphänomen, das nicht so viel zu tun hat mit Dschihadismus. Es verweist allerdings darauf, dass Ideen, vor allem die Kalifatsidee des Islamischen Staates und anderer Organisationen, auch unter jungen Muslimen in Europa weiter verbreitet ist, attraktiver ist, als das bisher vielleicht den Anschein gemacht hat.
Sind das denn so viele, dass wir uns da vor irgendetwas fürchten müssen? Ist das eine Bedrohung für uns oder sind das wirklich nur wirklich ganz wenige, die so etwas fordern? Kleine Gruppen?
Ja, ich glaube, man muss zwischen zwei Dingen unterscheiden. Dschihadisten vom Stile des Islamischen Staats oder auch von Al-Qaida, die sind eine ganz, ganz kleine Minderheit, die kaum mal in der Lage sind, einige hundert Mann, vielleicht mal etwas über 1000 in Deutschland und Europa zu mobilisieren. Wenn man allerdings andere Islamisten dazu zählt, wie zum Beispiel die Islamische Befreiungspartei, wie dann auch die Hisbollah, also Organisationen, die anders ausgerichtet sind, die nicht dschihadistisch sind, dann kommen wir auf eine deutlich höhere Zahl. Und es kommt hinzu, dass die Zahl der Anhänger solcher islamistischen Ideen in den letzten Jahren unter anderem durch Zuwanderung, noch einmal gewachsen ist. Und darüber müssen wir uns durchaus Gedanken machen. Und die Demo in Hamburg und auch entsprechende Ereignisse in Berlin, die weisen darauf hin, dass wir es da doch mit einem Trend zu tun haben, der mehr junge Leute erfasst, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist das eigentliche Problem. Auch wenn die Zahlen insgesamt natürlich recht gering bleiben. Wir sind da immer noch im vierstelligen Bereich. Früher allerdings hatte die Islamische Befreiungspartei in Deutschland sehr viel weniger Anhänger und war tatsächlich nur ein Phänomen an einigen wenigen Universitäten.
Welche Gedanken sollten wir uns denn machen und wie können wir das Problem denn lösen?
Na, ich denke, das Problem ist nicht ganz einfach so zu lösen. Wir müssen damit leben, dass wir es mit einem bestimmten Anteil von Dschihadisten im Land zu tun haben. Und das ist zunächst einmal ein sicherheitspolitisches Problem. Unsere Sicherheitsbehörden müssen verhindern, dass Anschläge verübt werden. Das ist die allerwichtigste Aufgabe. Da muss man ganz einfach sehr nüchtern feststellen, dass unsere Sicherheitsbehörden dafür kaum ausgerüstet sind. Es ist vor allem diese erste Information, die immer wieder die Amerikaner liefern. Und wenn man sich dann den Stand der Beziehungen anschaut, vor allem wenn es einen neuen Präsidenten Trump geben sollte, dann ist das aus meiner Sicht schon ein Warnzeichen. Darüber hinaus haben wir es mit einer islamistischen Szene zu tun, die zumindest in Deutschland gewaltfrei ist. Organisationen wie die Befreiungspartei, aber auch die Hisbollah, die scheinen doch zumindest bis vor einiger Zeit nicht die Absicht gehabt zu haben, Gewalt in Europa anzuwenden. Da muss man sich allerdings trotzdem die Frage stellen, wie man damit umgeht, dass deren Netzwerke immer noch hier bestehen. Da geht es vor allem um eine effektive Überwachung. Und letzten Endes muss man sich auch die Frage stellen, ob nicht die fast unkontrollierte Migration der Jahre ab 2015 das Sicherheitsproblem verstärkt hat. Wir sehen ganz einfach, dass die Zahlen gewachsen sind. Damit werden wir zunächst einmal leben müssen. Es gibt keine Maßnahmen, die greifen, außer polizeiliche und nachrichtendienstliche. Es geht tatsächlich zunächst einmal darum, hier Attentate zu verhindern und vielleicht auch ein Abrutschen von Leuten, die bisher nicht bereit waren, Gewalt anzuwenden.
Dr. Guido Steinberg war das von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Er ist Experte für das Thema islamistischer Terror. Vielen Dank fürs Gespräch.
Danke Ihnen.
Es gibt ja eine Reihe von islamistischen Organisationen, die hier bei uns als Terrorgruppen bezeichnet werden, weil sie sich selbst zu verschiedenen Anschlägen bekennen. Welche Gruppen sind das?
Naja, den Anfang machte die sogenannte Muslimbruderschaft. Sie wurde 1928 gegründet mit dem Ziel, die Einführung des Islam als politische Ideologie. Sie wurde 1954 in Ägypten verboten, aber sie lebte und machte im Untergrund weiter. 1973 kam dann der islamische Dschihad dazu, also Krieg gegen die Gottlosen oder Heiliger Krieg. 1981 führten sie den Mord an Anwar al-Sadat aus, der war ägyptischer Präsident und stand für den Ausgleich mit Israel und hatte 1978 das berühmte Camp David-Abkommen unterzeichnet. 1993 gab es den ersten Anschlag auf das World Trade Center, das wurde auch von ihnen ausgeübt, und derzeit gibt es Al-Qaida, den IS, Hamas, Hisbollah und die Taliban. Und natürlich jede Menge Einzeltäter oder lokale Gruppen, inspiriert zum Beispiel durch Social Media.
Ich weiß nicht, wie es dir geht, Matthias, aber interessanterweise ist es bei mir so, wenn ich an all diese Gruppen denke, habe ich nur Männer im Kopf, also nur männliche Attentäter. Und auch wenn ich ans Kalifat denke, irgendwie, man denkt immer nur sehr, sehr männlich, aber natürlich sind auch Frauen Teil dieses Ganzen. Und über die Rolle der Frauen im Kalifat, da möchte ich jetzt sprechen mit Professor Dr. Gudrun Krämer. Sie ist Islamexpertin an der FU Berlin. Hallo, Frau Krämer.
Hallo.
Frau Krämer, wenn wir mal in den Koran reingucken, wie steht es denn da? Ist der Mann der Frau im Koran überlegen oder sind die Geschlechter gleichberechtigt, haben unterschiedliche Aufgaben? Wie ist das?
Vom Koran her sind Mann und Frau gleichwertig, also vor Gott gleichwertig und gleichermaßen verantwortlich für ein gutes, frommes Leben. Aber in der Gesellschaft haben sie unterschiedliche Rollen. Und die Rollen werden dadurch definiert, dass der Mann die Frau schützt, aber auch führt. Und sie ihr Leben im wahren islamischen Sinne gestaltet, wenn sie sich ganz auf den Islam verpflichtet, auf Gottes Gebote und in diesem Rahmen auch männlicher Führung folgt. Also Gleichwertigkeit, aber nicht Gleichberechtigung.
Das heißt, Sie haben gerade gesagt, also die Rolle des Mannes ist, die Frau zu schützen und zu führen. Aber welche Rolle hat die Frau? Also was muss sie tun?
Die Frau muss die Gebote, die nach koranischer Lehre von Gott auferlegt sind, erfüllen wie der Mann, also ebenso fromm leben, die Vorschriften einhalten und soll dann aber ihren Wirkungskreis im Wesentlichen dort haben, wo andere konservativ-patriarchale Ordnungen Frauen auch sehen, nämlich in der Familie, in der Ehe und den Kindern gegenüber. Da ist gar nichts Außergewöhnliches drin, zeitspezifisch nicht und auch mit Blick, wie gesagt, auf andere konservativ religiös fundierte Ordnungsvorstellung. Das ist also in dem Sinne kein Alleinstellungsmerkmal des Islam.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann haben aber Frauen und Mädchen im Islam grundsätzlich die gleichen Rechte, zum Beispiel auch das gleiche Recht auf Bildung wie Männer.
Das ist
da
im
höre
Koran.
Ich Sie schon einatmen.
Ja, dass ich einatmen und ausatmen, das ist im Koran natürlich nicht festgeschrieben. Jetzt gehen wir etwas los, weg von dieser Grundlage und fragen generell, wie koranische Vorgaben von Muslimen und Muslimen, vor allen Dingen von Muslimen, also von Männern über die Jahrhunderte hinweg definiert wurden. Nein, Männer und Frauen haben unterschiedliche Rollen. Ganz, ganz platt formuliert kann man es auf die Formel bringen, die Frau ist in Haus, Ehe und Familie tätig, auch verantwortlich tätig, aber der Mann ist in erster Linie dafür verantwortlich, dass die Regeln auch in der Gesellschaft durchgehalten werden und durchgesetzt werden und daher muss er auch die Frau und seine Kinder kontrollieren. Bildung ist insofern durchaus erwünscht, als die Frau ja wissen soll, was ihre Pflichten sind. Auch sie soll ja die koranischen Regeln kennen. Und von daher kann man als frommer Muslim und als fromme Muslima auch das Fazit ziehen, dass Bildung sogar Voraussetzung für ein wahres islamisches Leben ist, und zwar für Männer wie Frauen. Die Frage ist, welche Art von Bildung und wie weit soll sie getrieben werden?
Ja, denn der Eindruck entsteht ja schon, dass Frauen der Zugang zu Bildung dennoch teilweise verweigert wird, auch wenn das Recht darauf besteht.
Ja, aber da sollten wir nun nicht Afghanistan und Pakistan oder bestimmte Teile dieser Länder für den Islam als Ganzen repräsentativ sehen.
Sondern was wäre eher repräsentativ?
Ich würde sagen eher Länder wie Ägypten oder Indonesien oder andere Gesellschaften auch mit Zehn und mit Dutzenden und Hunderten von Millionen Muslimen und Muslimen. Dort wird davon ausgegangen, dass Frauen ebenso Bildung erwerben sollen wie Männer, ohne damit aber ein traditionelles Familien- und damit auch Ehe- und Frauenbild aufzugeben. Also das kann sich dann schon reiben und gerade bei den Fragen akut werden, welche Fächer zum Beispiel Frauen studieren sollten und welche Berufe sie ergreifen sollten.
Das
ist also eine ganze Skala zu sehen. Nun, generell könnte man sagen, dass unter konservativen Muslimen und Musliminnen die klassischen weiblichen Berufe hoch angesehen sind. Also von der Ärztin bis zur Lehrerin und von der Altenpflegerin bis zur Kindergärtnerin. Das ist ja auch für andere konservativ-patriarchale Ordnungen kennzeichnend. Wenn Frauen dann Ingenieurinnen werden wollen oder Physikerinnen oder Astronautinnen, stößt das vielfach an die Grenze dessen, was man für typisch weiblich und der Frau angemessen hält.
Aber das ist ja im Grunde, wenn wir jetzt mal aus unserer Perspektive argumentieren, kein zeitgemäßes Weltbild mehr. Ändert sich der Islam denn da?
Das ist regional und milieuspezifisch durchaus der Fall. Was wir in Afghanistan und Pakistan sehen, ist ja nun nicht das, was die Mehrheit der Musliminnen und Muslime sich unter Islam vorstellen. Nun würde ich sagen, dass im Großen und Ganzen doch noch eine Vorstellung vorherrscht und als spezifisch islamisch erkannt wird, in der Männer und Frauen als Partner gesehen werden, beide mit Verantwortung vor Gott, beide gleich viel wert, aber doch mit unterschiedlichen Rollen. Ich denke, dass auf die Breite gesehen dieses durchaus konservative Rollenbild, Genderverständnis vorherrscht, aber nicht unangefochten ist. Und zwar selbst im islamischen, im frommen Lager nicht. Also hier kommt es dann schon darauf an, welche Gruppen man betrachtet, wo man hinschaut. Ist das nun das städtische Ägypten oder ist es die ländliche Türkei? Und das sind ja Selbstverständlichkeiten. Das gilt ja für jede Gesellschaft.
Also das heißt, zusammengefasst kann man schon irgendwo sagen, dass es unterschiedliche Strömungen innerhalb des Islam gibt. Also auch unterschiedliche Frauenbilder innerhalb des Islam.
Ja, ja, es gibt unterschiedliche Frauenbilder und es gibt gerade auch unter frommen, praktizierenden Musliminnen und auch Muslimen Versuche, eine Gleichberechtigung, jetzt auch im sozialen Sinne koranisch und in diesem Sinne islamisch zu legitimieren. Das bedarf dann allerdings einiger Interpretation der koranischen Aussagen, die sich nicht so auf Anhieb alle für diesen Ansatz eignen. Also wenn an einer Stelle im Koran steht, der Mann sei der Frau vorangestellt, dann reibt sich das schon an einer Vorstellung der völligen Gleichberechtigung.
Sehen Sie denn da eine Zukunft?
Interpretieren, das wird auch gemacht. Natürlich sehe ich eine Zukunft. Man kann solche Vorgaben immer anders interpretieren. Die Frage ist, ob sie dann gesellschaftlich auch angenommen werden, ob sie als islamisch legitim anerkannt werden. Und das ist nochmals von Land zu Land und Milieu zu Milieu unterschiedlich. Da werden sie in nochmals tendenziell ländlich konservativen oder aber auch städtisch konservativen Zirkeln auf mehr Widerstand stoßen als unter frommen, womöglich noch weit definierten islamischen Gruppen unterschiedliche Ansätze finden. Mhm. Alles, ich würde sagen, alles selbstverständlich. Wir reden von 1,5 Milliarden Menschen, dass die in völlig unterschiedlichen Umgebungen leben und deswegen auch unterschiedlich denken und handeln, ist eigentlich selbstverständlich.
Frau Krämer, ich würde am Ende mit Ihnen gerne noch über das Kalifat sprechen, über das wir ja auch generell in diesem Podcast heute reden. Ist das denn eine Gesellschaftsform, nenne ich es jetzt mal, die in irgendeiner Art und Weise auch attraktiv sein könnte für Frauen?
Sie hat sich auch für bestimmte Frauen als attraktiv erwiesen, und zwar aus vergleichbaren Gründen wie für Männer. Und wir sprechen hier vor allem von jungen Frauen und vor allem von jungen Männern. In ihrer klassischen Situation der Suche nach Identität, nach Gemeinschaft, nach Sinn, nach Ehre, nach Würde, auch nach Macht, nach Sicherheit, Gerechtigkeit und dem Gefühl, selber einer Gemeinschaft anzugehören, die unterdrückt wird vom Westen, vom Zionismus, von seinen Feinden, eine Religionsgemeinschaft, die nach Gleichberechtigung und aber auch nach Vormacht strebt und der man sich anschließt, für die man kämpft, als gewissermaßen revolutionäre Avantgarde mit hochkonservativem Familien- und Ehe- und Frauenbild. Das ist nicht so gut erforscht, wie man es vielleicht hätte, gerne sähe, aber es gibt doch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die dafür sprechen. Das heißt, dass hier Faktoren wirken, die auch andere radikale Bewegungen attraktiv machen, seien sie linksradikal, seien sie rechtsradikal. Und das Besondere dann in dieser spezifisch islamischen Fundierung liegt mit einem spezifischen Gottes-, Menschen- und auch Frauenbild.
Professor Dr. Gudrun Krämer war das. Wir haben gesprochen über die Rolle der Frau im Islam und auch im Speziellen im Kalifat. Vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gern.
Matthias, wenn wir es nochmal zusammenfassen. Islamistischer Terror, Forderungen nach einem Kalifat in Deutschland. Wie sollen wir mit sowas umgehen?
Also das ist außerordentlich schwierig, finde ich. Denn einerseits haben wir ja wirklich das sehr, sehr hohe Gut von Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Deutschland. Das müssen wir auf jeden Fall schützen. Andererseits aber müssen wir auch unsere Lebensweise und unsere Umgangsformen schützen und alle rechtsstaatlichen Mittel anwenden, wenn diese eben in Frage gestellt werden. Zum Beispiel Verbot von Organisationen, Verhaftungen und schnelle Verurteilung von Straftätern und wenn möglich eben auch Abschiebungen. In der Vorstellungswelt der Islamisten nämlich sind westliche Demokratien schwach, dekadent und vor allem gottlos und eben eine Staatsform der Ungläubigen. Das klingt brutal und schwierig und dem müssen wir wirklich entschieden entgegentreten.
Das war eine Stunde History über die Ausrufung des Kalifats. Wir haben viele Begrifflichkeiten geklärt. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und auch sehr freuen würde uns natürlich, wenn ihr nach Berlin kommt am 30.08. Da sprechen wir über den Beginn des Zweiten Weltkriegs. Bis dann hoffentlich, bin Steffi Orbach. Tschüssi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.